Deutschlandfunk.
In 100 Folgen versuchen wir euch ja gerade zu erzählen, wie wir in Europa zu denen geworden sind, die wir heute sind. Und in einer der letzten Folgen, da haben wir darüber geredet, wie Rom zur Weltmacht wurde. Wir haben die Res Publica kennengelernt, die Republik mit demokratischen Elementen. Heute sind wir wieder in Rom. Mit der Republik war ja die Geschichte Roms nicht zu Ende erzählt, denn einer überschritt den Rubikon, den Grenzfluss innerhalb des Römischen Reiches, um diese Republik wieder zu zerschlagen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jetzt mal der Reihe nach. In 100 Folgen vom Anfang bis jetzt.
Folge 11. Caesar und der Gallische Krieg.
Mit Steffi Orbach.
In Rom bröckelt die Demokratie. Caesar setzt sich selbst als Diktator auf Lebenszeit ein und er zieht in den Gallischen Krieg, über den er auch detailliert berichtet. De Bello Gallico heißt dieser Bericht und wenn ihr in der Schule Latein hattet, dann werdet ihr den kennen.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Hallo Matthias.
Sei gegrüßt.
Ich wette, du musstest den Bello Gallico auch übersetzen in der Schule, oder?
Ja, das sind Erinnerungen an dunkle Stunden meiner Schulkarriere. Wenig Erfolg.
Ja, warum reden wir denn jetzt heute über Caesar und den Gallischen Krieg eigentlich?
Naja, du hast es eben schon angedeutet, er hat es gewagt, bewaffnet nach Rom zu marschieren und den Putsch zu initiieren. Und er hat die Römische Republik de facto zerstört und eine Alleinherrschaft aufgezogen. Und das wiederum hat die Geschichte Roms langfristig verändert, denn nach ihm begann das Prinzipat unter Augustus und vielen anderen. Und Caesar ist Mittelpunkt unzähliger Romane, Theaterstücke und Filme, sodass er wie kaum ein anderer antiker Politiker auch heute noch präsent ist. Vor allem mit dem ihm von Shakespeare unterstellten Satz auch du, mein Sohn Brutus, im Angesicht seines Todes.
Ja, zu diesem Satz kommen wir später noch. Lass uns mal vorne anfangen. Wer überhaupt war denn dieser Caesar und wo kam der her?
Also er stammt aus dem Geschlecht der Julier. Das war eine angesehene Patrizierfamilie, die aber nicht so besonders reich war. Unter seinen Vorfahren waren Konsuln, also oberste Verwaltungsbeamte, und seine Familie gehörte den Populares im Senat an. Also der Gruppe, die politische Entscheidungen jedenfalls teilweise mit dem Volk bzw. der Volksversammlung herbeiführen wollte. Die Optimaten dagegen wollten genau das verhindern und sie wollten nicht, dass das einfache Volk auf diesem Wege mehr Macht bekam. Von sicher sehr großer Bedeutung war die Gegnerschaft seiner Familie zu Sulla. Sulla war Feldherr, der den Optimaten angehörte und sogar zweimal auf Rom marschiert ist. Und jener Sulla wollte seine Gegner aus der Partei der Popularen beseitigen. Dazu legte er sogenannte Proskriptionslisten an, auf denen sich all jene wiederfanden, die ermordet werden sollten. Darunter auch Caesar. Der aber wurde wegen einflussreicher Fürsprecher nicht ermordet. Aber er musste eine Weile im Exil bleiben. Anschließend durchlief er die Ämterlaufbahn in Rom, also den Cursus Honorum. Er war an verschiedenen Feldzügen beteiligt und gründete mit Marcus Licinius Crassus und Pompeius das erste Triumvirat.
Was ist ein Triumvirat?
Das war ein Bündnis dreier Männer, die zusammen die Macht innehatten und ausübten. Es war übrigens nicht unüblich, dass bestimmte Aufgaben in der Römischen Republik von sogenannten Drei-Männer-Kollegien ausgeübt wurden. In diesem Fall aber war es ein informeller, sagen wir ruhig nahezu geheimer Bund, der hinter dem Rücken des Senats illegale Absprachen traf, um den Staat auszuhebeln. Insofern hatte dieses Triumvirat keinerlei legalen Charakter. Caesar, Crassus und Pompeius begründeten das erste Triumvirat 60 vor Christus. 4 Jahre später wurde es erneuert und später, nach Caesars Tod, gab es noch ein zweites Triumvirat.
58 vor Christus, da begann ja der Krieg gegen die Gallier, der dauerte bis 51 vor Christus und er endete mit der römischen Vorherrschaft. War das eine dauerhafte Eroberung?
Ja, das war sie. Und zwar aus der Sicht der Römer war dieser Gallische Krieg erfolgreich. Gallien wurde so etwas wie das Kernland des Imperium Romanum. Das Land wurde romanisiert. Und die Spuren der Römer sind in Frankreich, in Belgien und in der nordwestlichen Schweiz und natürlich auch im westlichen Deutschland heute noch zu sehen. Aber dieser Gallische Krieg, der war extrem brutal und er ist auch blutig verlaufen. Und Caesar schreckte vor nackter Gewalt nicht zurück. Es gab regelrechte Exzesse und Plünderungen, die der Bevölkerung schwer zugesetzt haben. Das könnte auch einer der Gründe gewesen sein, warum dieser Krieg endete. Die Gallier konnten einfach nicht mehr. Sie waren von den blutigen und verlustreichen Kämpfen demoralisiert.
Ja, wir hatten es eben schon gesagt, über diesen Krieg hat Cäsar ja einen Bericht geschrieben und lange wurde dieses Werk De Bello Gallico auch als eine Art historischer Bericht angesehen. Aber der Blick darauf, der ist kritischer geworden im Laufe der Zeit und inzwischen ist klar, Cäsar wollte natürlich nicht nur dokumentieren, was passiert ist, auch wenn sich der Text auf den ersten Blick vielleicht objektiv liest, aber auf den zweiten Blick wird deutlich, dass Cäsar ganz gezielt so geschrieben hat, dass er sich und seine Taten in ein besonders gutes Licht rückt. Wie er sich das damals überlegt haben könnte, was er da aufschreibt, das beschreibt euch jetzt Wiebke Lehnhoff aus unserem History-Team.
Der junge Römer Gaius Julius Cäsar ist extrem ehrgeizig. Er will unbedingt ins höchste Amt der Römischen Republik. Das heißt, er will Konsul werden. Und das schafft er auch im Alter von nur 40 Jahren. Aber als Konsul bricht Cäsar viele Regeln und lässt Gewalt anwenden gegen politische Gegner. Dafür könnte er bestraft werden und deshalb geht er nach seinem Amtsjahr 58 vor Christus weg aus Rom. Und zwar als Statthalter ins heutige Dalmatien, Oberitalien und Südfrankreich. Das ist damals ein Teil Galliens. Dort will Cäsar militärischen Ruhm anhäufen, damit Rom seine Verfehlungen vergisst. Eine gute Gelegenheit, militärisch loszuschlagen, bietet sich Cäsar in Gallien. Als ein Stamm durch das Gebiet der Römer ziehen will, ergreift Cäsar diesen Anlass, um einen Krieg zu beginnen. Dem müsste eigentlich auch der Senat in Rom zustimmen. Deshalb will Cäsar im Nachhinein eine Art Rechtfertigung verfassen, kombiniert mit Eroberungsbeschreibungen. Versuchen wir einen Blick in Cäsars Gedankengänge.
Ich muss mich möglichst glorreich darstellen, aber gleichzeitig nicht prahlerisch wirken. Wie geht das am schlausten? Als Ich-Erzähler jedenfalls nicht, es soll ja neutral wirken. Vielleicht schreibe ich einfach über mich in der dritten Person, also er Cäsar. Ja, das ist es. So kann ich unauffällig alles einbauen, was ich will. Schreiber, ja. Wir beginnen.
Cäsar verfasst seine 7 Bände von Commentarii de Bello Gallico, lateinisch für Kommentare über den Gallischen Krieg, als er schon Jahre auf Feldzügen ist und bald zurück nach Rom will. Da weiß er also, was er erreicht und erobert hat und was nicht. Entsprechend baut Cäsar seine Erzählung auf.
Schreib. Ganz Gallien ist... Gallien als Ganzes zerfällt in 3 Teile. Einen bewohnen die Belger, den zweiten die Aquitaner und den dritten Völker, die in ihrer eigenen Sprache Kelten heißen, in unserer aber Gallier. Sie alle unterscheiden sich in Sprache, Tradition und Gesetzen.
Das stimmt so nicht, aber das ist Cäsar egal. Er legt hier und auch an anderen Stellen einfach fest, was Gallien ist, wo im Unterschied dazu Germanen leben und wo Grenzen liegen. Und die stimmen ganz zufällig mit dem Gebiet überein, das er erobert hat. Die Menschen in Rom wissen bis dahin wenig über diese Regionen und ihre Bewohner hinter den Alpen. Deshalb kann Cäsar auch einiges behaupten, wie über einen riesigen, finsteren Wald jenseits des Rheins, wo die Germanen leben.
Es gibt niemanden, der sagen könnte, er sei nur bis ans Ende dieses Waldes gekommen. Oder habe auch nur gehört, wo das Ende ist. In diesem Wald leben viele Arten von Tieren, die man sonst nirgends gesehen hat. Es gibt ein Rind, das aussieht wie ein Hirsch und dem mitten auf der Stirn ein einziges Horn hochwächst.
Heute wird vermutet, Cäsar könnte das Rentier gemeint haben. Außerdem beschreibt er aggressive Auerochsen und vielleicht auch Elche.
Sie sehen aus wie Ziegen und haben ein buntes Fell. Doch sind sie etwas größer, haben stumpfe Hörner und Beine ohne Gelenkknöchel. Sie legen sich nicht zur Ruhe nieder und können sich nicht wieder aufrichten, wenn sie zufällig stürzen.
Deshalb lehnen sie sich laut Cäsar zum Schlafen an Bäume. Und wer sie fangen will, muss nur diese Bäume ansägen, damit die Tiere hilflos umfallen. Gezielt entwirft Cäsar ein Bild von Germanien, das seltsam ist, unwirtlich und nicht unbedingt wert, erobert zu werden. Denn das hat er ja auch nicht geschafft.
Ich muss noch einbauen, dass die Germanen fast keinen Ackerbau betreiben. Dann wirkt das Gebiet nicht allzu erstrebenswert für Rom. Und am besten beschreibe ich die Leute extra barbarisch.
Schreiber!
Ja?
Ihr ganzes Leben dreht sich um Jagd und Krieg. Von klein auf streben sie nach Ausdauer und Härte. Ja, das ist gut. So, und dann noch? Der größte Ruhm eines Stammes besteht darin, möglichst alles weit und breit um ihn herum zu verwüsten und zur Einöde zu machen. So, jetzt will da auch erstmal keiner mehr hin. Ha!
Am Ende kann Cäsar mit seinem Werk über den Gallischen Krieg zwar in Rom beeindrucken, denn schließlich hat er ja angeblich ganz Gallien für Rom erobert. Allerdings hilft das nicht darüber hinweg, dass die meisten im Senat ihn kritisch sehen. Und so zieht Cäsar schließlich mit seinen Soldaten Richtung Rom und löst einen Bürgerkrieg aus.
Wiebke Lehnhoff war das über Cäsar und den Gallischen Krieg und auch über den De Bello Gallico, den Bericht, also den Cäsar über diesen Krieg verfasst hat. Markus Schauer ist Professor für klassische Philologie an der Uni Bamberg und er ist Cäsar und De Bello Gallico Experte. Hallo Herr Schauer.
Guten Tag, Frau Orbach.
Herr Schauer, wie und warum ist es denn eigentlich zum Gallischen Krieg gekommen?
Ja, die einfachste Antwort wäre, weil Cäsar Krieg wollte. Er war hoch verschuldet. Er hat sich in Rom mit dem Senat überworfen und hatte dort viele Feinde. Er wollte für sich eine starke Armee aufbauen, mit der er Rom unter Druck setzen konnte. Mhm. Eigentlich suchte er den Krieg im Donauraum und hat sich deswegen auch entsprechende Provinzen in seinem Konsulat zuteilen lassen. Und dann wurde zufälligerweise eben die Gallia Transalpina, eine Provinz, die im heutigen Südfrankreich liegt, frei. Und dann hat er sich diese auch noch zuteilen lassen. Und dann kam von dort ein Hilferuf der keltischen Häduer, die vor einem Durchzug der Helvetier geschützt werden wollten. Und daraus leitete Cäsar für sich die Berechtigung ab, einen Präventivkrieg gegen die Helvetier zu beginnen.
Und das hat er dann auch gemacht?
Das hat er auch gemacht. Er verbietet einfach den Helvetiern den Durchzug durchs römische Gebiet, was die vor unglaublich schwierige logistische Bedingungen stellt, sodass sie trotzdem einen Durchzug in Angriff nehmen. Und das nutzt Cäsar als Vorwand, um gegen die Helvetier vorzugehen. Und dann hat er seinen Kriegsbeginn.
Ja, und dann sind wir ja auch schon mittendrin im Gallischen Krieg. Wir wissen über diesen Krieg ja vor allem aus Cäsars eigenem Bericht. De Bello Gallico haben wahrscheinlich sehr viele Menschen, die uns zuhören, im Lateinunterricht übersetzen müssen. Wie hat denn Cäsar in diesem Bericht Gallien überhaupt definiert?
Das Stichwort haben Sie schon genannt, Definition. Es ist also nicht so, dass Cäsar ein Land vorfindet, ein Territorium, das Gallier heißt, sondern er definiert als Gallien, was aus der Perspektive des erfolgreichen Krieges er erobern konnte. Das heißt, es ist eine Definition im Nachhinein, soweit er eben seine Eroberungen vorantreiben konnte, soweit bezeichnet das Gebiet Gallien. Das heißt, es ist eine künstliche Setzung, denn vor Cäsar waren Gallien bzw. der Siedlungsraum der Kelten ja weit bis in den Osten verbreitet und eine klare Grenze durch den Rhein war nicht gegeben. Mhm. Es ist Cäsar, der den Rhein als Grenze zwischen den Kelten und den sogenannten Germanen setzt, eine Setzung, die eigentlich vor Cäsar so es nicht gegeben hat.
Also das bedeutet, jede Region, die erobert wird, gehört dann zu Gallien, laut Cäsar.
So ist es, exakt so. Ursprünglich hatte er auch geplant, Germanien zu erobern und dieser Feldzug scheiterte. Und dadurch, dass er eben im Nachhinein die Rheingrenze als Grenze Galliens setzt, kann er den Germanienfeldzug als Erkundungsfeldzug deklarieren und als eine Expedition, die eigentlich nicht als Eroberungszug gedacht war. Im Grunde unterscheidet er auch sehr stark kulturell die Kelten und die Germanen durch die Rheingrenze und eine solche kulturelle oder auch ethnische Grenze gab es damals so nicht. Die Kelten haben auch tief, bis zum Bayerischen Wald, ihre Siedlungen gehabt.
Lassen Sie mal uns bitte auf diesen Bericht gucken, Herr Schauer. De Bello Gallico. Warum hat Cäsar diesen Bericht eigentlich geschrieben?
Um seinen Eroberungskrieg, den er eigenmächtig und ohne Genehmigung des Senats, mit dem er ja auch überworfen war, vom Zaun gebrochen hat, zu legitimieren.
Geben Sie uns doch mal kurz so ein bisschen so einen Überblick über den Umfang dieses Werks. Also ich beispielsweise hatte kein Latein in der Schule, ich hatte Französisch. Ich habe dieses Werk nicht gelesen oder lesen müssen. Wie umfangreich ist De Bello Gallico?
Es handelt sich um 7 antike Bücher, die sind etwas kleiner als heutige Bücher, in denen er die 7 Kriegsjahre, die er in Gallien verbracht hatte, Jahr für Jahr schildert.
Und was steht da jetzt nun alles drin?
Also zunächst steht die Begründung, das ist ganz wichtig, des Gallischen Kriegs drin. Es werden die Schlachten geschildert. Wobei, wenn man den gesamten Bellum Gallicum liest, auffällt, dass es mitnichten immer um Schlachten geht. Cäsar inszeniert sich hier in diesem Werk auch als umsichtiger Diplomat, als Gouverneur einer Provinz, der eben auch viele andere Dinge macht und leider bei seinem ordnenden Schaffen als Provinzgouverneur letztendlich immer wieder durch Aufstände der Kelten gestört wird und so, dass es immer wieder zu neuen Schlachten kommt. Also das ist sozusagen die Erzählung, die Cäsar uns bietet. Und diese Aufstände sind für ihn immer wieder die Legitimation, weiterhin Krieg zu führen und weiterhin zumindest nach außen hin eine Legitimation zu haben, den Krieg fortzusetzen.
Das ist natürlich interessant, dass derjenige, der den Krieg selbst angezettelt hat und auch führt, über diesen Krieg auch berichtet. Wie viel in diesem Bericht De Bello Gallico ist denn eigentlich Mythos und wie viel, würden Sie sagen, entspricht dem, was wirklich passiert ist im Gallischen Krieg?
Das ist eine sehr schwierige Frage, die auch eine gewisse Differenzierung verlangt und auch in der Forschung zu sehr verschiedenen Diskussionen führt. Ja, Cäsar hat manipuliert, aber so subtil, dass einige Fakten durchaus stimmen und genau immer dort, wo er viele Zeugen hatte. Cäsar war ja nicht allein in Gallien, sondern er war ja umgeben von seinen Soldaten, von seinen Unterfeldherren, aber auch von vielen Legaten. Das waren nicht Militärs, die ihn begleitet haben. Zum Beispiel auch ein Neffe Ciceros, der eben ganz jung war und sich Cäsar andienen wollte. Cäsar hat ihn dann freundlich wieder nach Rom zurückgeschickt. Das heißt, er hatte viele Zeugen und auch was die Schlachten betrifft. Und da konnte er nicht einfach Fakten erfinden, aber er konnte sie verzerren, indem er eben ungenau ist, zum Beispiel bei Orts- und Zeitangaben oder auch Größenangaben, zum Beispiel Größen von des Heers der Gegner, oder dass er entsprechend framed, das heißt, dass er eben bestimmte Fakten eben in einen Zusammenhang bringt oder sie in einer bestimmten Form anordnet, sie entweder ausführlich, wenn es zu seinen Gunsten ist, bringt oder sehr knapp bringt oder, was auch sehr häufig ist, dass er einfach verschiedene Ereignisse völlig weglässt. Zum Beispiel die ursprüngliche Freundschaft mit Vercingetorix, seinen späteren Feind. Das passt nicht in die Erzählung, die er uns bietet, hinein. Und deswegen lässt er es einfach weg.
Also wurden denn Passagen dieses Werks oder vielleicht auch das Ganze gegengelesen von Menschen, die dabei waren? Und die sagten dann so, nee, Cäsar, also so war es ja nun nicht. Stell's doch bitte mal so dar, wie es wirklich war.
Also sicher hat Cäsar Berater gehabt, aber er war auch ein sehr souveräner, sehr intelligenter, hochintelligenter und charismatischer Feldherr. Er hatte das Werk diktiert, übrigens, das ist überliefert, manchmal 4 Schreibern gleichzeitig. Er hat sicher auch Berichte von Unterfeldherren, zum Beispiel von Titus Labienus, mit übernommen, aber umgearbeitet. Aber im Grunde ist es seine Deutungshoheit, wie er den Krieg darstellen wird. Und er wird sicher von Juristen, die ihn begleitet haben, oder von anderen, die den einen oder anderen Hinweis gegeben hat. Aber es ist eindeutig Cäsars Handschrift, wie das Ganze letztendlich dargestellt wird. Und Cäsar war nicht ein Spitzenpolitiker in Rom, der immer auf Ratschläge hörte. Auch wurde er deswegen ermordet, obwohl ihm abgeraten worden ist, an diesem Tag, im Iden des Märzes, in den Senat zu gehen.
Ja. Da war er sehr. Zum Mord kommen wir später noch von Cäsar natürlich. Jetzt würde ich erstmal gerne wissen, diese Berichte, die er geschrieben hat über den Gallischen Krieg, die wurden ja sicherlich damals auch schon in Rom gelesen. Welche Wirkung hatte das denn dann in Rom, was Cäsar schrieb?
Also sein Nahziel hatte nicht erreicht. Er wollte ja eigentlich nach 10 Jahren wieder Konsul werden. In dieser Position genoss er eben Immunität und deswegen brauchte er auch einen Krieg von 10 Jahren, weil er auch als Oberfeldherr eben auch immun war. Dieses Nahziel hat er eben verfehlt, weswegen es ja auch zum Bürgerkrieg gekommen ist und er den Rubikon überschritten hat. Aber seine Bücher über den Gallischen Krieg wurden von den Eliten in Rom durchaus wahrgenommen, zum Beispiel auch von Cicero, der ihn in einem rhetorischen Werk eben diese Bücher nennt und deren Eleganz und Raffinesse ausdrücklich lobt. Mhm. Und für Caesars Partei in Rom stellte diese Bericht über den Gallischen Krieg ja eine Art Identifikationsfaktor dar. Groß war aber vor allen Dingen die Wirkung, die Nachwirkung in der Antike und in der Neuzeit.
Herr Schauer, wenn man so heute auf diesen Bericht guckt, auf den Bello Gallico, wie er entstanden ist damals, dass da ja Caesar große Teile selbst geschrieben hat, dass auch nicht zensiert wurde und er manchmal auch Sachen weggelassen hat, würden Sie sagen, dass die Bello Gallico objektiv als historische Quelle gewertet werden kann und auch verwendet werden kann?
Das Problem ist, dass für den Gallischen Krieg uns nichts anderes übrig bleibt, weil eben Caesar sozusagen die Hauptquelle für uns bleibt, die wir haben. Und das gilt leider auch für die späteren antiken Quellen, weil die alle auf Caesars Bellum Gallicum jeweils großen Teils beruhen. Es gibt noch eine Darstellung von einem gewissen Asinius Pollio, dessen Werk ist für uns verloren. Der hat in der Antike auch eine gewisse Nachwirkung gehabt. Aber es bleibt die Aufgabe eben der Historiker und der Philologen herauszufiltern, was in dieser manipulativen Erzählung Caesars eben historisch wohl wirklich passiert ist und was nicht. Und das ist ein sehr schweres Unterfangen.
Markus Schauer war das. Er ist Professor für klassische Philologie an der Uni Bamberg und Experte für Caesar und De Bello Gallico, das Werk über den Gallischen Krieg, verfasst von Caesar selbst. Herzlichen Dank fürs Gespräch, Herr Schauer.
Gerne geschehen.
Zwischen dem Ende des Gallischen Krieges und Caesars Vormarsch nach Rom 49 vor Christus, da liegen ja 2 Jahre. Der Senat hatte Caesar zuvor zum Staatsfeind erklärt. Wie ist es denn dazu gekommen?
Also einer dieser 3 Triumviren, nämlich Crassus, war bei einer Schlacht gegen die Parther 53 vor Christus umgekommen. Da waren es nur noch 2, nämlich Pompeius und Caesar. Während der Senat Pompeius den Statthalter in Spanien stärkte, befürchtete Caesar, bei seiner Rückkehr nach Rom mit Prozessen überzogen zu werden. Deshalb versuchte er erfolglos, sich vor Ablauf seiner Amtszeit für ein neues Staatsamt zu bewerben, wodurch sich dann auch seine Immunität verlängert hätte. Aber dieser Versuch scheiterte und er war von der Ablehnung seines Versuches wohl nicht besonders überrascht und deshalb war er entschlossen, den Bürgerkrieg gegen Rom zu wagen.
Zu diesem Zeitpunkt, da war ja Caesar mit seinen Truppen in der Nähe des Flusses Rubikon. Den kennt man auch aus der heutigen Zeit noch im Zusammenhang mit einem Anruf eines früheren Bundespräsidenten bei der Bild-Zeitung vielleicht. Aber was hat es denn ursprünglich mit diesem Fluss Rubikon auf sich?
Also der historische Flusslauf, der lässt sich nicht so leicht rekonstruieren. Vermutlich verlief er zwischen der Provinz Gallia Cisalpina, also Gallien diesseits der Alpen aus der italienischen Perspektive, und dem italienischen Kernland des Imperium Romano und floss oberhalb von Rimini in die Adria. Zum Rubikon gab es eine Feststellung des römischen Senats, dass derjenige, der diesen Fluss bewaffnet überschreitet, dies in der Absicht tut, Rom zu erobern. Caesar wusste das natürlich und ging dann ein kalkuliertes Risiko ein. Er marschierte auf Rom, was dort den Ausnahmezustand und einen Bürgerkrieg auslöste. Am Rubikon selbst soll es nach der Überlieferung des römischen Schriftstellers Sueton, der rund 150 Jahre nach den Ereignissen Kaiserbiografien verfasst hat, zu folgenden Aussagen Caesars gekommen sein. Zunächst habe er gesagt, Zitat, »Wenn wir diese kleine Brücke überschreiten, wird alles mit Waffen auszutragen sein.« Und als dann ein Trompeter Alarm geblasen und den Fluss überschritten habe, hat er gesagt, dorthin gehe es, wohin der Götter Zeichen und der Feinde Unrecht ruf. Geworfen ist der Würfel. Und dieser Schlusssatz, der Würfel ist gefallen, der hat es bis in unsere Tage geschafft.
Kannst du den bitte nochmal auf Lateinisch sagen?
Alia jacta est.
Danke. Ulrich Gotter ist Professor an der Uni Konstanz und er ist Experte für die Römische Republik und die Kaiserzeit. Hallo Herr Gotter.
Hallo.
Herr Gotter, erzählen Sie uns doch bitte nochmal, was war denn da los am Rubikon im Januar 49 vor Christus?
Am Januar 49 vor Christus stand Caesar mit einigen wenigen Truppen, es waren genau 5 Kohorten der 13. Legion, am Rubikon. Und was er jetzt entscheiden musste an diesem Moment ist, überquert er mit seinem militärischen Gefolge diesen Grenzfluss, was er nicht durfte, und eröffnete damit den Bürgerkrieg, oder begab er sich zurück in seine rückwärtigen Basen und wartete ab, was der römische Senat weiter mit ihm vorhaben würde.
War ihm denn eigentlich klar, was er damit alles auslösen würde?
Caesar hat interessanterweise über den Bürgerkrieg ein Buch geschrieben, in dem der Rubikon nicht vorkommt. Das heißt, die Person ausgerechnet, die dort stand und entscheiden musste und entschieden hat, hat den Moment der Überquerung des Grenzflusses nicht thematisiert. Seine erste und wichtigste Botschaft geht von Ariminum aus auf der anderen Seite des Rubikon, die erste größere Stadt, wo er sein Heer zusammenbrachte und dann weitermarschierte. Und dort jubeln ihm die Soldaten zu, als er sie bittet, ihm zu helfen gegen den römischen Staat. Das ist sein erstes Bild. Der Rubikon kommt bei ihm nicht vor, aber bei den meisten anderen Schriftstellern, die über Caesar geschrieben haben, schon. Und dort sind die Beobachtungen, und die dürften genau sein, weil einer, der darüber Geschichte geschrieben hat, Asinius Pollio, mit dabei gewesen war. Das heißt, wenn er über Caesar am Rubikon schrieb, was er wohl getan hat, dann ist das soweit authentisch und es fällt uns einfacher zu begründen, weshalb Caesar diesen Moment am Rubikon nicht beschrieben hat. Was Caesar wohl dort gemacht hat, ist, sich selber einzugestehen, was dieser Entschluss für alle bedeuten würde. Er soll einerseits gesagt haben, wenn wir darüber gehen, werden wir alles, was danach kommt, nur noch mit Waffen entscheiden.
Ja.
Und er soll sogar gesagt haben, der Verzicht auf den Übergang über den Rubikon wird unter Umständen mir Unglück bringen. Hinüberzugehen, allerdings der gesamten Menschheit.
Was von dem ist denn dann tatsächlich eingetreten, von dem, was Caesar da prophezeite, noch auf dem einen Ufer?
Die Prophezeiungen, die ja dadurch unterstrichen wurden, sind, dass er über den Würfel gesprochen hat, nicht im lateinischen Alea Iacta Est, der eigentlich nicht sagt, dass jetzt die Entscheidung getroffen ist, sondern dass jetzt das Schicksal entscheiden wird. Hm. Also hochgeworfen sei der Würfel, ist eigentlich die Übersetzung dessen, was Caesar gesagt hat. Und man muss sagen, das Schicksal hat sowohl die eine wie die andere Seite eintreten lassen. Das heißt, es ist nicht ganz das passiert, was er sich vorgestellt hat. Er war zwar der Sieger hinterher, aber am Ende war er genauso tot. Und zwar mit einem relativ hässlichen Tod.
Ja, da sind wir aber jetzt noch nicht. Wir sind erst noch dabei, dass Caesar den Rubikon überquert mit seinen Truppen. Und was löste das dann genau aus? Also einen Bürgerkrieg, das wissen wir schon. Aber wie sah der denn aus?
Der Bürgerkrieg war, und das war, glaube ich, der erste dieser Art, selbst wenn man die Brutalität des Bürgerkriegs von Sulla gegen den Staat ernst nimmt. Es war ein Weltbürgerkrieg, weil die Auseinandersetzung zwischen Caesar und dem römischen Staat spielte sich im gesamten Mittelmeerbereich ab. Das heißt, es war fast keine Provinz, die ohne kriegerische Ereignisse blieb. Am schlimmsten hat es Griechenland getroffen. Dort sind die wesentlichen Schlachten des Bürgerkriegs geschlagen worden. Aber es spielte sich auch in Ägypten, in Kleinasien, in Nordafrika, in Spanien und am Anfang ein bisschen auch in Italien ab. Das heißt, wir hatten keinen Bereich der antiken Welt, der vom Bürgerkrieg unbefleckt geblieben wäre.
Caesar hat ja dann praktisch als Diktator allein geherrscht in Rom. Wie hat das Rom verändert?
Eine Alleinherrschaft verändert eine Republik. Und deswegen muss man sagen, nach 48, als der erste große Sieg bei Pharsalos die Pompeianer und den römischen Staat eigentlich schwer getroffen hatten und Caesar als der Sieger nach Rom zurückgekehrt war, da haben viele vielleicht gedacht, dass nach einer Weile Neuordnung des Staates alles in seine alten Bahnen zurückkehren würde. Und viele haben darin auch ihr Heil gesehen, denn sie waren in einer Zwickmühle. Caesar hat etwas anders gemacht in seinem Bürgerkrieg als Sulla vorher. Statt die Statusgegner allesamt umzubringen und das Problem auf diese Art und Weise final zu lösen, hat er allen, die die Schlachten überlebt haben, selbst wenn sie seine Feinde gewesen waren, das Leben geschenkt. Das Problem daran war nun aber, dass sie ihm in erheblichem Maße Dankbarkeit schuldig waren. Das heißt, man könnte sagen, es handelt sich um einen Gabentausch zwischen Leben und der Akzeptanz von Caesars Vormacht. Er hat ihnen gewissermaßen die Republik, könnte man sagen, abgekauft. Und je schlimmer die Zustände im Sinne von Entfernung von der republikanischen Ordnung wurden, desto schwieriger wurde ihre emotionale Lage, könnte man vor dem Hintergrund sagen. Das vielleicht Wichtigste an der Neuordnung der Republik war, dass Caesar den Konkurrenzkampf um die wichtigsten Ämter nicht mehr zuließ, sondern dass er das Recht hatte, Personen zu Ämtern vorzuschlagen, die sie dann in aller Regel auch bekamen. Das heißt, was passierte war, dass statt eines Konkurrenzkampfs um die wichtigsten und höchsten Ämter des Staates, ein Designationsprinzip von Caesar gesetzt wurde. Das heißt, er bestimmte das Personal, das in den Führungspositionen saß seither. Und Sie können sich vorstellen, das bedeutete, dass die Leute, die nicht zum Zuge gekommen waren, einen Schuldigen hatten für die Ursache, dass sie nicht zum Zuge gekommen waren.
Das ist ja sowieso problematisch, wenn sich die Macht so sehr auf eine Person konzentriert, die dann auch wirklich alle Fäden in der Hand hält. Und so war es natürlich auch im Fall von Caesar. Es kam zur Verschwörung gegen Caesar. Wer war alles beteiligt?
Ja, im Grunde genommen war es keine Verschwörung. Das ist, glaube ich, gut, das sich nochmal klar zu machen. Mhm. Eine Verschwörung ist ja, man legt einen Eid ab, dass einem etwas ganz Schlimmes passieren sollte, wenn man das Vertrauen der anderen durchbricht und es verrät etwa. Die Verschwörer haben diesen Prozess reflektiert und haben absichtlich gesagt, wir werden uns keinen Eid schwören, sondern wir vertrauen einander, dass die Situation so ist, dass wir uns nicht verraten werden und diese Tat durchführen. Die Gruppe, die hier zusammengekommen ist, waren ungefähr 60 Männer der höchsten beiden Schichten, also aus der senatorischen und der ritterlichen Aristokratie. Die wichtigsten von ihnen waren vielleicht Marcus Junius Brutus, der dem berühmten Zitat "Et tu, Fili, auch du, mein Sohn", den Caesar beim Sterben gesagt haben soll, als er ihn ansah. Dann Gaius Cassius etwa, dann Trebonius, eine ganze Reihe von anderen Leuten, die hinterher im Bürgerkrieg gegen Caesarianer weitergekämpft haben und alle auf die Art und Weise untergegangen sind.
Es kam dann auch tatsächlich zum Tyrannenmord. Wie genau lief der ab?
Es war die letzte Senatssitzung, die Caesar veranstalten wollte, bevor er Rom endgültig verlassen wollte. Er wollte Rom verlassen in Richtung östliches Mittelmeer, um in Syrien und im Zweistromland Krieg zu führen und ein zweiter Alexander zu werden. Vielleicht auch auf diese Art und Weise der römischen Realität zu entfliehen, die für ihn spürbare Unstimmigkeiten mit sich brachte, nämlich mit der Etablierung seines persönlichen Regimes. Und dass er nach der Übernahme der Diktatur auf Lebenszeit, die er im Februar 44 übernommen hatte, dass hier jetzt sehr viele mit ihm nicht mehr einverstanden waren, nämlich all diese, die nicht die Republik untergehen sehen wollten, war ihm klar. Das heißt, das war die letzte Senatssitzung, bevor er sich von Rom verabschiedete. Und offensichtlich gab es Warnungen, nicht aus dem Kreis der Verschwörer oder sogenannten Verschwörer, aber es gab Warnungen, dass er nicht in den Senat gehen sollte an diesem Tag, dass er sich krank melden sollte, dass er jemand anders vorschieben sollte oder dass er mit schwerer Wache, militärischer Wache in den Senat gehen sollte. Caesar hat das abgeschlagen, er ist in den Senat gegangen und dann haben sich Angehörige der Verschwörer in einer Bittstellerposition um ihn herum gesammelt und haben auf einen Kommando-Blick-Zeichen angefangen, auf Caesar einzustechen. Mit sehr vielen Gegenständen. Teilweise wurde die Szene so wild, dass sie einander selbst verwundeten. Caesar ist am Ende von 23 Stichen getroffen worden und gestorben.
Grausam.
Ja, es ging auch ein bisschen wahrscheinlich darum, teilzuhaben an der Tötung, dass nicht ein einzelner Attentäter die Sache übernahm und sozusagen die Schuld gewissermaßen auf sich nehmen musste, sondern dass es ein Zeichen war, dass eine ganze Gruppe, und zwar die Gruppe der Staatsbürger, ja, der wichtigsten Staatsbürger, der, die die Römische Republik verkörperten, Caesar gemeinschaftlich umgebracht haben.
War denn die Republik nach diesem Tyrannenmord wiederhergestellt?
Ja, dazu gibt es jetzt sehr unterschiedliche Auffassungen. Ich würde in dem Fall sagen, ja und nein. Sie war einerseits wiederhergestellt, weil es sich sehr schnell zeigte in den Wochen danach, dass selbst die Gefolgsleute Caesars, also vor allem Marcus Antonius, aber auch Gaius Lepidus, eigentlich keine Weiterführung einer militärischen Eskalation wollten und eigentlich auch zurückkehren wollten in das, was die Republik bedeutete. Und selbst die Gefolgsleute Caesars wie Hirtius und Pansa, die designierten Konsuln fürs nächste Jahr, für 43, konnten eigentlich nicht mit Recht behaupten, dass Caesar unrechtmäßig umgebracht worden wäre. Und sie haben es wohl auch nicht getan. Sie verkehrten weiter mit Leuten wie Cicero, deren Position zum Mord Caesars vollständig klar war. Und insofern sah es so aus, als ob es einen neutralen Grund geben könnte, auf dem man verhandeln konnte. Und es sah am Anfang so aus, an der Senatssitzung des 17. März, zwei Tage später, dass es sowas wie allseitiges Verzeihen geben würde bei Fortgeltung von Caesars Beschlüssen, die er vorher getroffen hatte. Also der Staat blieb ein bisschen caesarisch und Antonius war jetzt der wichtigste Mann im Staat, aber die Geschäfte sollten so weitergehen wie bisher. Das Ganze wurde dann final sabotiert, könnte man sagen, durch Caesars Testament, dessen Erbe ein 19-Jähriger war, Gaius Octavius, den Caesar testamentarisch adoptierte und der spätere Augustus werden sollte, der wirklich von allen Akteuren der einzige war, der ein Interesse daran hatte, dass die Republik nicht wiederhergestellt werden würde. Denn er hatte nichts zu gewinnen in einer Republik, wo er erst 20 Jahre später ernsthaft um Ämter hätte konkurrieren können, sondern seine Chance war, mit Unterstützung der Soldaten, die Caesar nachtrauerten, als demjenigen, der sie die letzten Jahre finanziert und von Erfolgen zu Erfolgen geführt hatte, seine Chance war allein durch eine Militarisierung der politischen Situation zum Erfolg zu kommen.
Zu Augustus kommen wir gleich in dieser Folge. Das jetzt war Ulrich Gotter. Er ist Professor an der Uni Konstanz und er ist Experte für die Römische Republik und die Kaiserzeit. Herzlichen Dank fürs Gespräch, Herr Gotter.
Vielen Dank.
Also, Matthias, der Tyrann ist tot, aber damit kehrt ja keine Ruhe ein, sondern für das nächste Jahrzehnt im Grunde genau das Gegenteil. Ein Kampf um die Nachfolge. Wer trat denn da gegen wen an?
Also auf der einen Seite Augustus, der Großneffe von Caesar, der als Gaius Octavius, kurz Octavian, 63 vor Christus in Rom geboren wurde. Er wuchs lange Zeit bei seiner Großmutter Julia auf, die gleichzeitig eine Schwester von Caesar war. Caesar selbst hatte keinen gesetzlich anerkannten Sohn, weswegen er sich Augustus quasi als Sohn annahm. Nach Caesars Tod wurde dessen Testament eröffnet, in dem Augustus als adoptiert erklärt und zum Haupterben gemacht wurde. Damit hatte er natürlich eine herausragende Stellung in Rom.
Also Octavian bzw. Augustus war der eine. Wer war denn der andere im Kampf um die Macht nach Caesar?
Ebenfalls ein Vertrauter und auch Anhänger Caesars, Marcus Antonius, geboren in den 80er Jahren vor Christus. Nach Caesars Tod war der Bürgerkrieg ja keineswegs vorbei und Marc Anton agierte dabei gegen die Caesarenmörder, denen er einen gnadenlosen Rachefeldzug geschworen hatte. Dabei geriet er mehr und mehr in einen Konflikt mit Augustus. Einer der Gründe für diesen Konflikt war Marc Antons Weigerung, Augustus das ihm von Caesar zugedachte Erbe auszuzahlen. Augustus erhielt in diesem Konflikt redegewandte Unterstützung von Cicero, der Marc Anton verdächtigte, die Alleinherrschaft anzustreben. Trotz einer zwischenzeitlich geschlossenen Vereinbarung, das Reich aufzuteilen, eskalierte der Konflikt weiter und mündete schließlich 32 vor Christus im Ptolemäischen Krieg, der die Entscheidung über die Herrschaftsverhältnisse brachte. 30 vor Christus verübte Marc Anton Selbstmord, nachdem er vom angeblichen Tod seiner geliebten Kleopatra gehört hatte, der letzten ptolemäischen Herrscherin über Ägypten. Damit war der Weg frei für Augustus, die gesamte Macht im Römischen Reich zu übernehmen.
Meine Güte, was für ein Krimi. Wir gucken jetzt mal genauer auf diesen Augustus, der ja dann die Macht im Römischen Reich übernahm, wie wir gerade gehört haben. Und das machen wir mit Professor Angela Pabst. Sie hat eine Augustus-Biografie geschrieben. Hallo, Frau Pabst.
Hallo.
Frau Pabst, welches politische System hat denn Augustus dann im Römischen Reich eingeführt?
Das ist das sogenannte Prinzipat und das Charakteristische daran ist, dass sämtliche Institutionen der Römischen Republik erhalten bleiben und auch schrittweise die Stellung des Augustus so gestaltet wird, dass keine einzige Spielregel der Römischen Republik dabei verletzt wird. Das ist für das Denken der Beteiligten, und zwar sämtlicher Beteiligten, durchaus recht zentral, weil hier nämlich auf der einen Seite eben die Bürger oder die Römer weiterhin als Bürger gesehen werden und von Augustus dann auch Leistungen für die Gemeinschaft erwartet werden und dann eben auch entsprechend nun hier die Bürgerschaft ja letztendlich eine Interaktion zwischen Volk und Senat weiterhin voraussetzt.
Also was änderte sich denn dann konkret oder änderte sich gar nichts?
Doch, es änderte sich etwas, indem eben die Stellung des Augustus hier letztendlich eingefügt wurde. Er bekommt bestimmte Kompetenzen. Er wird also faktisch Oberbefehlshaber der meisten römischen Truppen. Und er hat zum Zweiten die Möglichkeit, Gesetze zu initiieren und auch mit dem Senat zusammen Politik zu machen, was das Innere anbelangt.
Augustus hat ja von 27 vor Christus bis 14 nach Christus regiert. Das ist ja ein sehr, sehr langer Zeitraum. Was hat er denn in dieser langen Regierungszeit politisch bewirken können?
Er hat eine ganze Menge an Reformen initiiert, die deswegen bedeutsam sind, weil ein Teil dieser Reformen dann auch auf Probleme reagiert, die wesentlich, ganz ursächlich für den römischen Bürgerkrieg gewesen sind. Italien wird zu einer Einheit geformt. Es wird eine stehende Armee, das heißt also ein Berufsheer, geschaffen. Und es wird von den Untertanengebieten, also den von Rom eroberten Gebieten, ein Druck weggenommen, der bisher in der Republik immer existiert hatte, nämlich dass dort von Rom sehr willkürlich und ausbeuterisch agiert wurde. Das wird jetzt wesentlich bürokratisiert und für die Leute berechenbarer gemacht. Außerdem wird dem Status Roms als Millionenstadt mit dem Ausbau einer Infrastruktur Rechnung getragen.
War Augustus, würden Sie sagen, ein erfolgreicher Herrscher in seiner Zeit?
Ja. Das würde ich unbedingt sagen. Also er hat ja auch schon durch diese relativ lange Zeit, die er Politik gestalten konnte, auf jeden Fall sehr viel bewirken können.
Wenn wir das mal versuchen, mit den heutigen Begriffen der Innen- und Außenpolitik zu betrachten, dann stand ja diesem Frieden im Inneren doch eine ziemlich harte Expansions- und Eroberungspolitik im Äußeren gegenüber. Wie passt das zusammen?
Zum einen kann man das vielleicht ganz generell sagen, dass dieses Faktum für die Römer kein Gegensatz gewesen wäre. Man hat nämlich römischerseits sich immer Kriege so zurechtgelegt, dass der Rechtsbruch von der Gegenseite erfolgt ist. Das heißt also immer, die Feinde haben den Frieden gestört und so konnte man dann auch jeden Krieg als eine Wiederherstellung des Friedens verkaufen. Wenn wir es im Speziellen uns für Augustus ansehen, so kann man da durchaus feststellen, dass er diplomatische Lösungen bevorzugt hat. Das gilt speziell für die Ostgrenze des Römischen Reiches oder des direkt von Rom beherrschten Gebietes, nämlich die Politik gegenüber dem Partherreich. Da hatte Cäsar noch einen Krieg führen wollen, während Augustus hier auf Diplomatie setzt und damit auch sehr erfolgreich ist. Und zum Weiteren findet man in dieser Zeit auch durchaus einen Diskurs, dass immer bei Expansion zu überlegen wäre, ein Kosten-Nutzen-Verhältnis, also wie viel das dann für Rom bringen würde und welche Kosten dann eventuell durch Stationierung von Militär dadurch entstünden. Also das wird nicht planlos gemacht in der Zeit des Augustus.
Sie haben jetzt gerade gesagt, dass mehr oder weniger Misserfolge auch als Erfolge verkauft wurden. War Augustus auch ein guter Kommunikator dem Volk gegenüber? So habe ich das jetzt verstanden.
Ja, also sozusagen, es waren jetzt gar nicht unbedingt gemeint, dass es Misserfolge sein müssten, aber er war auf jeden Fall ein sehr guter Kommunikator, also anders als Cäsar, der ja vor allem ein sehr befähigter General gewesen ist, war Augustus tatsächlich ein Politiker und er hatte sich auch sehr viel Zeit und Nerven kosten lassen, seine Projekte im Senat zu diskutieren und argumentativ zu vermitteln und uns wird auch in der Biografie, die Sveton über Augustus geschrieben hat, beispielsweise mitgeteilt, dass er ausgesprochen soziale Kompetenzen hatte, indem er dann beispielsweise bei einer Abendeinladung Leute, die da zurückhaltend und verschüchtert gewesen sind, sehr gut ins Gespräch eingebunden hat.
Also ein nahbarer Herrscher.
Ja, unbedingt. Also darauf hat er auch sehr viel Wert gelegt. Also er ist auch ausgesprochen pflichtbewusst aufgetreten dahingehend, dass wir also auch so Anekdoten darüber besitzen, dass er eigentlich Morgentermine verabscheute, dann aber trotzdem wahrgenommen hat. Also so letztendlich wird er so als Morgenmuffel, der sich dann aber trotzdem dazu entschließt, wenn er da etwas an Amtsgeschäften zu tätigen hat, die dann trotzdem wahrzunehmen.
Also es hört sich nach einem ganz sympathischen Menschen an, muss ich sagen, wie Sie den Augustus hier beschreiben.
Ja, also das würde ich insgesamt durchaus unterstreichen.
Was bleibt denn von ihm? Also wenn wir jetzt von heute mal auf die Geschichte des Römischen Reichs gucken, welche Bedeutung hat Augustus gehabt? Was waren so die wichtigsten Dinge, die er hinterlassen hat?
Ja, also da muss man sagen, dass man die Bedeutung eigentlich kaum überschätzen kann. Diese Konstruktion des Prinzipats hat in den Grundzügen letztendlich 500 Jahre überdauert und man darf die durchaus auch Augustus als persönliches Verdienst anrechnen, da wir wissen, dass auch andere Lösungen im Gespräch gewesen sind, die eben dann eine Machtposition kreiert hätten, die nicht an die Regeln der römischen Verfassung gebunden ist, sie den Gesetz übergeordnet gewesen wäre. Augustus wollte man mehrfach eine Diktatur aufdrängen oder ein Konsulat ohne Kollegen auf Lebenszeit. Derartiges hat ja beispielsweise dann, was die Diktatur auf Lebenszeit anbelangt, Caesar akzeptiert, aber das hat Augustus jeweils abgelehnt. Er ist also dahingehend, wenn man vielleicht nochmal Persönlichkeitsbild sich betrachtet, auch recht auffällig, dass er sich kaum von Macht verführen lässt, also dahingehend nicht so kurzfristig quasi drauf guckt, ich habe jetzt ja absolute Vollmachten und bevorzuge das eben gegenüber jetzt vielleicht einer eingeschränkteren, aber mit Diplomatie besser dann auch dauerhaft zur handhabenden Stellung.
Also ein nahbarer Morgenmuffel und ein Diplomat war Augustus. Das hat uns Professor Angela Pabst erzählt. Sie hat eine Augustus-Biografie geschrieben. Frau Pabst, vielen Dank fürs Gespräch.
Gerne.
Matthias, nach diesem Augustus, über den wir jetzt gesprochen haben, da ist ja tatsächlich unser Sommermonat August benannt, weil er in diesem Monat im August seine wichtigsten militärischen Erfolge errungen haben soll. Was bleibt denn sonst noch von Augustus?
Naja, er war zweifellos jener Kaiser, der das Imperium Romanum befriedet und aus einer ganz schweren Krise geholt hat. Er herrschte mehr als 40 Jahre und machte das kriselnde Imperium wieder zur Großmacht, die es lange Zeit nach ihm auch noch bleiben sollte. Obwohl die Republik zumindest formal weiter existierte, herrschte Augustus als erster unter Gleichen. Seine Person wird übrigens auch immer schon kontrovers gesehen. Tacitus etwa hat ihn kritisch gesehen. Augustus selbst und zum Beispiel Cassius Dio sahen ihn in einem besseren Licht.
In die Regierungszeit von Augustus, da fällt ja auch ein Ereignis, über das wir heute noch gar nicht gesprochen haben, das aber weltweite Auswirkungen haben sollte bis heute, nämlich die Geburt von Jesus von Nazareth.
Ja, und zwar einigermaßen erstaunlich, einige Jahre vor dem Jahr 0 oder 1. Mit dem beginnt ja unsere nachchristliche Zeitrechnung. Augustus starb im Jahr 14. Da war Jesus ein pubertierender Jüngling und dass jener Jesus von Nazareth die zweite monotheistische Religion nach dem Judentum ins Leben rufen würde, das war im Jahr 14 nicht absehbar. Aber langfristig revolutionierte das Christentum das Imperium Romanum. Prinzipat und die folgende Kaiserzeit markierten Eckpunkte der römischen Geschichte, der Beginn des Christentums, das im 4. Jahrhundert so etwas wie eine Staatsreligion wurde, war ebenfalls ein Wendepunkt in der Geschichte Roms und weit darüber hinaus.
In der nächsten Folge, da starten wir genau da, in Bethlehem, da wird Jesus von Nazareth geboren. Und eine Sache verrate ich euch jetzt auch schon mal, es war sehr, sehr wahrscheinlich nicht am 25. Dezember. Alles Weitere dazu in der nächsten Folge, das jetzt heute, war Folge 11 von Eine Stunde History, jetzt mal der Reihe nach, über Caesar und den Gallischen Krieg. Ich bin Steffi Orbach, macht's gut, bis bald.
Deutschlandfunk Nova, Eine Stunde History, jeden Freitag neu. In der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts. Deutschlandfunk.
Hi, ich bin Gellert Zing, Privatdetektiv. Stellt euch vor, ihr lebt in einer Welt voller Hologramme und geklonter Körper.
Welcher gefällt dir am besten? Such dir einen aus.
Eine Welt, in der man seine Identität wechseln kann wie ein paar Schuhe.
Das Klonlager. Wahnsinn.
In so einer Welt soll ich die verschwundene Programmiererin Juliette Perrot aufspüren. Na, vielen Dank auch.
Juliette hat daran gearbeitet, dass wir dem Tod noch näher kommen. Mit Software.
Sie hat eine Sicherheitslücke gefunden.
Hi Juliette. Wir hatten etwas, was du suchst.
Vor 9 Monaten hat sie sich auf einmal brennend für KIs interessiert.
Ich habe fast alles preisgegeben. Aber uns habe ich nicht verraten.
Wurde Perrot gekidnappt? Oder ist sie untergetaucht? Eins steht fest, sie war einem großen Geheimnis auf der Spur. Und sie hat Gegner. Mächtige Gegner.
Wir wollen dir helfen, Juliette.
Das ist alles so abgefuckt.
Scheiße.
Was jetzt? Löschst du mich?
Nein. Ich rette dich.
Hologrammatiker. Hörspielserie nach dem Roman von Tom Hillenbrand.
Alle Folgen ab sofort in der Deutschlandfunk-App. Scheiße, ich habe irgendwie kein gutes Gefühl.